Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt, aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren.
Das waren die ersten drei Verse aus dem Gedicht An die Nachgeborenen von Bertolt Brecht, die Gerold als Einleitung gewählt hat. Es passt wohl sehr gut zu unserem heutigen Thema: Menschenrechtsverletzungen gegenüber Obdachlosen und Wohnungslosen.
Ja, Gewalt und Willkür gegen Obdachlosen und Menschen, die keine Wohnung haben, ein wirklich bedrückendes Thema. Aber das kennen wir doch auch alle aus den Schlagzeilen der jüngeren Vergangenheit und auch aus aktuellen Berichten, die Menschenrechtsverletzungen an dieser meist hilflosen Gruppe beschreiben. Einige davon wollen wir einleitend jetzt mal zitieren.
Tausende obdachlos. Im Hafenviertel Abonnema Wharf in Port Harcourt, Nigeria, sind mehrere tausend Menschen Opfer von Zwangsräumungen geworden. Die Behörden des Bundesstaates Rivers haben die Häuser dem Erdboden gleichgemacht, sodass viele der Bewohner nun dringend eine Notunterkunft benötigen und auf Hilfe angewiesen sind. Dieser Bericht ist aus dem Amnesty Journal von 2012.
Nach Zwangsräumung obdachlos. Die rechtswidrige Zwangsräumung der informellen Siedlung in der Nähe einer Gemeinde unweit von Paris in Frankreich hat etwa 180 Personen obdachlos gemacht. Circa 60 von ihnen wohnen derzeit in zwei Sozialeinrichtungen in Paris, nachdem sie mehrere Tage in einer Turnhalle übernachten mussten. Für die übrigen Menschen ist noch keine alternative Unterkunft zur Verfügung gestellt worden. Auch dieser kurze Bericht war aus dem Amnesty Journal aus dem Jahr 2014.
Obdachlos nach Zwangsräumungen. In der APA-Region im nördlichen Uganda haben Soldaten seit dem 15. März 2018 ganze Gemeinden gewaltsam aus ihren Unterkünften vertrieben. Mehr als 250 Häuser und andere Unterkünfte sind bislang niedergebrannt und zerstört worden. Damit sind hunderte Menschen, darunter auch Kinder, obdachlos. Die rechtswidrigen Zwangsräumungen sind von den Behörden angeordnet worden und verstoßen nicht nur gegen die Verfassung, sondern auch gegen internationale Menschenrechtsnormen. Dieser Bericht ist aus dem Amnesty Journal auch von 2018.
Ja, und gleich nach der Musik werden wir noch einige weitere Beispiele aufführen, um dann über die Gewaltauswüchse gegen Obdachlose zu berichten. Schlimm genug, dass vielfach die Obdachlosigkeit von Behörden und Dritten verursacht wurde, müssen Obdachlose nach Zwangsräumungen auch noch Gewalt erleiden.
Gerold, hast du noch eine aktuelle Nachricht zu diesem Thema vorliegen?
Ja, und zwar aus Bulgarien. Roma nach Zwangsräumungen obdachlos. Rund 200 Roma in Sofia sind nach der Zerstörung ihrer Häuser durch die lokalen Behörden obdachlos geworden. Die Polizei führte die Zwangsräumungen ohne ordnungsgemäßes Verfahren, ohne angemessene Vorankündigung und ohne Prüfung alternativer Lösungen durch. Das Vorgehen der Behörden ist eine direkte Verletzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 11. April 2025. Dieser hatte die Regierung nämlich angewiesen, bis zur Klärung eines Rechtsstreits den Abriss der Häuser einzustellen. Die betroffenen Familien, darunter Kinder, ältere Menschen, Schwangere und Menschen mit Behinderung, sind nun ohne Unterkunft, Wasser und Strom. Und auch dieser Bericht stammt aus dem Amnesty Journal aus dem Jahr 2025.
Diese Liste können wir wohl mit zahlreichen weiteren Ereignissen dieser Art fortsetzen. Aber auch Meldungen aus dem eigenen Land, der nächsten Umgebung, machen mich sehr nachdenklich.
Da stimme ich dir zu, Andi. Gerade lese ich hier die Schlagzeile, die noch vom Oktober des letzten Jahres stammt. Gewalt gegen Obdachlose gestiegen. Die von Behörden registrierte Gewalt gegen Obdachlose ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.
Ja, und das Bundeskriminalamt teilt aktuell mit, dass die Gewalt gegen Obdachlose bundesweit auf Rekordhoch ist. Der Autor Jonas Füllner von der Obdachlosenzeitschrift Hinz und Kunz schreibt in seinem Artikel vom 10. April diesen Jahres: Vergangenes Jahr wurden bundesweit 2.194 obdachlose Menschen Opfer einer Straftat. Das ist ein neuer trauriger Rekord seit Beginn der Erhebung vor 14 Jahren.
Damit, Andi, kommen wir zu der bitteren Erkenntnis, dass Gewalt gegen Obdachlose in unserer Gesellschaft, so traurig es ist, zum Alltag gehört. Aber bevor wir hier tiefer einsteigen, wollen wir einige Begriffe und Inhalte mal genauer definieren.
Ja, genau. Was ist denn zum Beispiel genau unter dem Begriff obdachlos zu verstehen, Gerold?
Also, Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, leben an öffentlichen Plätzen, auf der Straße oder in Parks ohne jegliche Unterkunft. Auch Menschen, die ab und an in Notschlafstellen übernachten und keinen festen Wohnort haben, fallen unter diese Definition. Und was ist dann unter Wohnungslosigkeit zu verstehen, Andi?
Darunter versteht man Menschen in Wohnungslosigkeit, die haben zwar keine Wohnung oder ein Haus, sind jedoch nicht ohne Obdach. Sie leben vorübergehend bei Familienmitgliedern oder befreundeten Personen oder in öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Frauenhäuser oder Unterkünfte für asylsuchende Menschen.
Obdachlosigkeit ist auch kein nationales, sondern ein internationales Problem. Durch die Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen wurden drei Dimensionen für angemessenes Wohnen definiert. Ich sag euch die mal kurz. Die erste Dimension nimmt auf das materielle Fehlen eines Zuhauses samt sozialer Aspekte Bezug. Und die zweite Dimension erkennt die systematische Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen an, die von Obdach und Wohnungslosigkeit betroffen sind. Und die dritte Dimension bezieht Menschen ein, die Erfahrungen in der Obdach- und Wohnungslosigkeit haben, als zentrale Schlüsselpersonen, um Veränderungen in diesem Bereich zu schaffen.
Und wie viele Menschen sind denn eigentlich in Deutschland und weltweit davon betroffen, Gerold?
Laut einer amtlichen Statistik gab es im Jahr 2024 in Deutschland mehr als 47.000 Obdachlose und ca. 530.000 Wohnungslose. Weltweit leben ca. 1,8 Milliarden Menschen in Obdachlosigkeit oder in prekären Verhältnissen. Mit einer erheblichen Dunkelziffer natürlich.
Jeden Monat greifen wir aktuelle Menschenrechtsthemen auf und heute dreht sich alles um das Thema Obdachlosigkeit und wohnungslose Menschen.
Genau, Andi. Und als Vertreter von Amnesty International möchten wir hier feststellen, Wohnen ist ein Menschenrecht. Und diese Tatsache ist sicherlich nicht allen geläufig.
Wohl wahr. Denn Wohnen wird häufig als Ware angesehen und nicht als ein Recht, auf das wir alle einen Anspruch haben. Um diesen Anspruch für alle Menschen durchzusetzen, müssen wir alle und vor allem politische Entscheidungsträger das Thema Wohnen als Menschenrecht verstehen und behandeln. Denn es ist eine Grundvoraussetzung für ein menschenwürdiges Leben für alle und eng mit weiteren Menschenrechten verbunden. Wohnen gibt uns Stabilität und Sicherheit.
Im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ist übrigens festgehalten, jeder Mensch hat das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard einschließlich ausreichender Ernährung, Bekleidung und Unterbringung sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen.
Und auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 25, ist das Recht auf Wohlfahrt verankert. Zwar wird hier nicht in einem eigenständigen Artikel Recht auf Wohnen aufgeführt, es ist aber ein integraler Bestandteil für einen angemessenen Lebensstandard, der auch das Wohnen mit einbezieht.
Andi, wir haben uns vorhin über die Begriffe obdachlos und wohnungslos unterhalten und darüber, wo das Recht auf Wohnen verankert ist. Aber warum stellen nun Obdachlosigkeit und prekäres Wohnen überhaupt Menschenrechtsverletzungen dar? Kannst du das mal näher ausführen?
Ja, gerne. Also Punkt 1, jeder Mensch hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Dazu gehört leistbarer und sicherer Wohnraum. Wohnungs- und Obdachlosigkeit verletzt dieses Grundprinzip eines Lebens in Würde und stellt somit eine Verletzung des Rechts auf angemessenes Wohnen dar. Und Punkt 2, gleichzeitig sind viele weitere unserer Menschenrechte an das Recht auf Wohnen geknüpft. Wir alle brauchen angemessenen Wohnraum, um am öffentlichen Leben teilzuhaben, unserer Arbeit nachzugehen und möglichst gesund leben zu können. Das zeigt bereits, beim Wohnen geht es um mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Gerold, du hast noch weitere Punkte, warum Obdachlosigkeit die Menschenrechte verletzt.
Ja, denn angemessener Wohnraum ist das Recht eines jeden Menschen, und in Sicherheit, Frieden und Würde leben zu können, und beinhaltet daher sowohl Freiheiten als auch Ansprüche. Dazu zählen etwa, dass Bewohner vor willkürlichen Eingriffen geschützt werden müssen. Auch in informellen Siedlungen oder Notunterkünften und nicht von dort vertrieben werden. Dies hatten wir ja zu Beginn der Sendung berichtet. In Bulgarien wurde eine Roma-Siedlung von Behörden ohne Vorankündigung und ohne dass Notunterkünfte durch die Behörden gestellt wurden, einfach so zwangsgeräumt.
Ja, und das Resultat waren obdachlose Familien, darunter Kinder, ältere Menschen, Schwangere und Menschen mit Behinderungen, die nun auf der Straße stehen. Was hast du noch für einen Punkt zur Verletzung des Rechts auf Wohnen, Gerold?
Ja, zum Beispiel, dass Wohnraum nutzbar sein muss. Das heißt, die Bewohner müssen über sicheres Trinkwasser, angemessene Sanitäreinrichtungen und auch Energie verfügen. Wohnen muss außerdem bezahlbar sein. Die Kosten für Wohnraum dürfen die Erfüllung unserer anderen Menschenrechte und Grundbedürfnisse nicht gefährden. Gleichzeitig muss auch die Wohnqualität angemessen sein. Bewohner müssen vor Umwelteinflüssen wie Kälte, Feuchtigkeit, Hitze, Regen, Wind und anderen Gefahren für die Gesundheit geschützt sein. Prekäre Wohnsituationen können direkte Gesundheitsrisiken darstellen oder indirekt die Gesundheit gefährden, zum Beispiel aufgrund ihrer Lage oder durch erschwerten Zugang zu Wasser, sanitären Einrichtungen oder der Gesundheitsinfrastruktur.
Ja, und da fällt mir noch ein, dass auch die Bedürfnisse von marginalisierten Gruppen beim Zugang zu Wohnraum berücksichtigt werden müssen. Der Zugang zu Wohnraum muss also barriere- und diskriminierungsfrei sein.
Gibt es denn nun eigentlich staatliche Verpflichtungen, oder anders gesagt, muss mir der Staat eine Wohnung zur Verfügung stellen, Andi?
Ja, das wäre natürlich super, wenn mir der Staat mal, also wenn der Staat mir eine Wohnung baut. Aber nein, leider nicht. Das Recht auf Wohnen bedeutet nicht, dass der Staat dazu verpflichtet ist, allen Menschen eine Wohnung zu bauen und zur Verfügung zu stellen. Es liegt aber in der staatlichen Verantwortung, sicherzustellen, dass alle Rahmenbedingungen geschaffen werden und menschenrechtliche Standards erfüllt sind. Beispielsweise muss der Staat mit Gesetzen und Maßnahmen sicherstellen, dass alle Menschen einen diskriminierungsfreien Zugang zu leistbarem Wohnraum haben. Das betrifft auch den privaten Mietsektor. Auch ist das Recht auf Wohnen nicht mit Wohnrecht, das die Nutzung eines Wohnraums regelt, zu verwechseln.
Heute besprechen wir das Recht auf Wohnen.
Übrigens, Gerold, die Amnesty-Gruppe Österreich hat sich vor kurzem sehr mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt und im Amnesty-Journal einen Bericht veröffentlicht. In diesem Zusammenhang wurden Vorurteile und 5 absurde Mythen bearbeitet und damit dann gründlich aufgeräumt. Höchste Zeit, dass wir uns auch hier damit beschäftigen. Was meinst du dazu?
Klar, da kenne ich gleich eins der größten Vorurteile oder, wie du sagst, Mythen. Denn denken wir nicht auch gleich, wer obdachlos wird, der ist halt selber schuld.
Ja, das ist sicherlich schnell so dahergesagt. Aber Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist nie die Schuld des einzelnen Menschen. Selbst wenn es Anknüpfungspunkte zu persönlichen Biografien gibt. Meist führt das Zusammenspiel von strukturellen Problemen und persönlichen Schicksalsschlägen dazu, dass Menschen wohnungs- und obdachlos werden. Auf struktureller Ebene zählen dazu unter anderem Armut, prekäre Arbeit, das Fehlen von leistbarem Wohnraum und auch geschlechtsspezifische Gewalt. Unvorhergesehene persönliche Lebensereignisse wie Trennung, der Tod eines Angehörigen, Jobverlust oder Krankheit erhöhen das Risiko für uns alle, wohnungs- oder obdachlos zu werden. Menschen in Obdachlosigkeit als Verursacher ihres eigenen Unglücks anzusehen, greift also meist viel zu kurz.
Ja, und dann habe ich da noch eine Denkweise, die immer dann in unsere Gedanken kommt, wenn wir bei bestem Wetter einen Obdachlosen im Park oder in der Stadt sehen. Da denkst du doch, im Sommer haben es obdachlose Menschen echt gut.
Dass sich Obdachlosigkeit im Sommer anfühlt wie ein langer Urlaub, ist natürlich falsch. Aufgrund der Klimakrise nehmen nicht nur die Durchschnittstemperaturen in Deutschland zu, sondern auch die Anzahl der Hitzetage. Für Menschen, die obdachlos sind, ist die Hitze besonders gefährlich, denn sie haben keinen sicheren und geschützten Rückzugsort und sind dem Wetter und Extremwetterereignissen stärker ausgesetzt als Leute, die eine Wohnung haben. Hitze bedeutet immer eine zusätzliche Belastung für den Körper, aber für Menschen, die obdachlos sind, kann sie auch eine zusätzliche Bedrohung darstellen.
Und dann sage ich dir, es gibt doch genügend Hilfsangebote, die muss man nur annehmen.
Ja, zweifellos funktioniert der Sozialstaat für viele gut. Doch Fakt ist auch, nicht für alle. Nicht alle Menschen, die Unterstützung benötigen, bekommen diese auch. Für viele Menschen gibt es große Hürden. Das können einerseits bürokratische Hürden sein, im Rahmen von Recherchen berichten Experten und Betroffene, dass das System rund um die Antragstellung von Unterstützungsleistungen äußerst bürokratisch ist. Für viele ist es schwierig, an Informationen zu kommen und sich in dem System mit vielen verschiedenen Stellen zurechtzufinden. Auch Sprachbarrieren erschweren den Zugang. Einerseits für nicht deutschsprachige Menschen und andererseits aufgrund oftmals hochbürokratischer Behördensprache, mit der nicht jeder Mensch zurechtkommt.
Wohl wahr, da hast du echt recht. Ich komme ja selbst manchmal mit diesen ganzen Formularen und der Behördensprache nicht zurecht. Also so ganz einfach ist das also nicht.
Dazu fällt mir spontan ein, also dieser Satz, niemand muss auf der Straße schlafen, es gibt auch genug Notschlafstellen.
Richtig, aber die Menschen, die in einer Notschlafstelle übernachten, müssen einen kleinen finanziellen Beitrag dafür leisten. Wusstest du das? Und viele Menschen, die zum ersten Mal in einer solchen Notschlafstelle kommen, die wissen das nicht. Oft haben sie nicht genug Geld bei sich, um für die Notschlafstelle zu bezahlen. Das bereitet diesen Menschen zusätzlichen Stress. Manchmal ist die einzige Möglichkeit, die ihnen dann bleibt, zu betteln, und betteln ist mit großer Scham verbunden. Hinzu kommt, in Notunterkünften gibt es kaum Privatsphäre. Mehrbettzimmer oder Schlafsäle sind nach wie vor weit verbreitet. Und besonders für Frauen sind diese Unterkünfte oft keine Lösung. Gerade wenn Frauen Gewalt erlebt haben, fühlen sie sich in Notunterkünften nicht sicher.
Ja, und als letztes noch das Vorurteil, Obdachlose sind hauptsächlich alte Männer mit Suchtproblemen. Um diese ganzen Probleme vielleicht besser zu verstehen, können Interessierte in dem Buch Unter Palmen aus Stahl von Dominic Bloh viele Antworten finden. Der Autor lebte selber einige Jahre auf der Straße und beschreibt sehr genau, was es bedeutet, in der Obdachlosigkeit zu stecken und wie schwierig die behördlichen Hürden sind.
Ja, das sind eben diese typischen Vorstellungen über Wohnungs- und obdachlosen Menschen, dass sie häufig eben männlich sein sollen. Die Zuspitzung auf diese eine Bevölkerungsgruppe und auch noch auf Suchterkrankungen hat mit der Realität, Andi, überhaupt nichts zu tun, wie die folgenden Fakten zeigen. Nämlich gut 30% der Obdachlosen sind Frauen. Und vor allem Frauen versuchen, ihre Wohnungslosigkeit zu verstecken, um dem sozialen Stigma zu entgehen. Menschen in versteckter Wohnungslosigkeit leben bei Partnern oder Familienmitgliedern. Dadurch sind sie oft den Risiken von Ausbeutung ausgesetzt. Viele von Gewalt betroffene Frauen können deshalb obdachlos werden.
Aber kommen wir nun zurück zum Thema Gewalt gegen Obdachlose. Hier nochmals einige Schlagzeilen, die aufrütteln. Gewalt gegen Obdachlose ist drastisch gestiegen. In den vergangenen Jahren gab es laut Bundesinnenministerium mehr Gewalt gegen Menschen, die auf der Straße leben. Dieser Bericht ist aus der Zeit Online vom Oktober 24.
Richtig, die Gewalt gegen Obdachlose ist bundesweit auf einem Rekordhoch. Wie wir am Anfang der Sendung schon sagten, wurden im vergangenen Jahr bundesweit 2200 obdachlose Menschen Opfer einer Straftat. Das ist ein neuer trauriger Rekord seit Beginn der Erhebung vor 14 Jahren.
Obdachlosenzeitschriften berichten häufig über Gewalt gegen Obdachlose. So auch die Zeitschrift Hinz und Kunz. So wurde Nikolas im Schlaf in der Hamburger Innenstadt überfallen und verprügelt. Er verkauft die Zeitschrift, um ein wenig Geld zu verdienen. Er ist einer von vielen, die Gewalt erfahren mussten. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Zahl der Angriffe auf Obdachlose in Deutschland mehr als verdreifacht. Was ist noch darüber aus der Presse zu erfahren? Hier, guck, da war doch ein Bericht aus dem Jahr 2023 aus der Neuen Osnabrücker Zeitung, Gerold.
Ich zitiere da mal. Auf der Straße ist es sehr unsicher, warum die Gewalt gegen Obdachlose zunimmt. In Deutschland werden Obdachlose immer häufiger Opfer von Gewalt. Jan hat in 10 Jahren auf der Straße viel erleben müssen. Zu viel. Warum manche Menschen Schwächere angreifen, das ist wirklich die Frage, Andi. Warum macht man sowas?
Diese Frage kann ich dir nicht beantworten, Gerold. Ich kann sowas absolut nicht nachvollziehen. Es gibt aber noch einen weiteren Bericht von 2024 aus der Berliner Zeitung. Da steht, erst verprügelt, dann gestorben. Wer war der Obdachlose Martin H.? Der Obdachlose Martin H. hatte lange Zeit in Berlin auf der Straße gelebt. Im Februar kehrte er in seine Heimat nach Immenstadt im Allgäu zurück. Dort attackierte ihn ein 17-jähriger Intensivtäter am Bahnhof. Kurze Zeit später verstarb H. Wer war der Mann? Und was steckt hinter dieser tragischen Geschichte? Und die Dortmunder Tageszeitung berichtet auch 2024, 49-Jähriger stirbt nach Schlägen und Tritten am Dortmunder Hauptbahnhof.
Und an dieser Stelle müssen wir uns doch fragen, wer überwacht in Deutschland die Einhaltung der Menschenrechte?
Das macht das Deutsche Institut für Menschenrechte. Von dem Institut hat wahrscheinlich kaum jemand schon mal gehört. Es ist die unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands und dazu gibt es sogar ein eigenes Gesetz, das DIMR-Gesetz. Dieses Institut setzt sich dafür ein, dass Deutschland die Menschenrechte im In- und Ausland einhält und fördert und begleitet und überwacht zudem die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention. Hierfür hat es entsprechende Monitoringstellen eingerichtet. Dieses Institut wurde im März 2001 auf Empfehlung des Deutschen Bundestages gegründet. Es ist nur den Menschenrechten verpflichtet und politisch unabhängig, wird aber vom Deutschen Bundestag finanziert. Das Institut veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland.
Ja, und was sagt das Deutsche Institut für Menschenrechte zur aktuellen Menschenrechtssituation in Deutschland?
Das Deutsche Institut für Menschenrechte legt jedes Jahr kurz vor dem Tag der Menschenrechte am 10. Dezember einen Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland vor. In diesem werden verschiedene Schwerpunktthemen behandelt. Im 9. Menschenrechtsbericht von 2024 werden folgende 5 Themen behandelt. Schutz von Geflüchteten, Wohnungslosigkeit, Exklusion von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt, ausbeuterische Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitskräften sowie menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen.
Aber das beantwortet ja nicht die Frage zur Lage in Deutschland. Hast du da was Konkreteres, also welche Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen in Deutschland gibt es da nun wirklich?
Das Bundesinnenministerium meldet insbesondere einen Anstieg von Hasskriminalität um 19%. Weiterhin gibt es in Deutschland noch immer keine umfassende Strategie gegen auf Diskriminierung beruhende Gewalt.
Genau, denn nicht zuletzt aus diesem Grund hat vor nicht allzu langer Zeit die Fraktion Die Linke in einer kleinen Anfrage die Bundesregierung zur Gewalt gegen Obdach und wohnungslose Menschen befragt. Hier mal einige Fragen davon zum Beispiel. Wie hat sich die Zahl obdach- und wohnungsloser Menschen in Deutschland nach Erkenntnis der Bundesregierung seit 2018 entwickelt? Dann die weitere Frage, welche Statistiken, Register und so weiter zur Erfassung von Gewalttaten einschließlich Tötungsdelikten gegen Obdach bzw. Wohnungslose von Behörden und Verbänden auf Bundes- und Landesebene sind der Bundesregierung bekannt? Liegen nach Kenntnis der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, dass im Internet konkret zu Gewalt an Wohnungs- bzw. obdachlosen Menschen aufgerufen wird und bzw. oder dass Informationen über Schlafstätten oder andere einschlägige Orte für mögliche Angriffe geteilt werden? Und wie bewertet die Bundesregierung den Stand ihrer eigenen Bemühungen, Obdach und Wohnungslosigkeit bis 2030 zu überwinden? Andi, du wolltest noch die Antworten auf einige der Fragen der Fraktion Die Linke an das Bundesinnenministerium zur Gewalt gegen Obdach und wohnungslose Menschen geben.
Richtig. Du kannst dir ja vorstellen, dass das Bundesinnenministerium natürlich umfangreich auf die Anfrage geantwortet hat und sich hierbei unter anderem auf Kriminalstatistiken sowie den Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe bezogen hat. Die von den Behörden registrierte Gewalt gegen Obdachlose ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Insgesamt wurden von 2018 bis 2023 rund 11.000 Straftaten an obdachlosen Menschen verübt. Die heutige Gewaltstatistik umfasst mehr als 2200 Fälle, 565 davon mit tödlichem Ausgang. Ich finde, du stimmst mit mir überein, dass diese Zahlen schockierend sind. Aber gleichzeitig ist klar, dass die Dokumentation der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe nur die Spitze des Eisbergs zeigt. Ein Großteil der Taten wird überhaupt nicht veröffentlicht.
Was gibt es denn für Lösungswege überhaupt?
Natürlich existieren zahlreiche Projekte, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Zum Beispiel das Projekt Gemeinsam für ein Zuhause. Das ist ein nationaler Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen oder in Mainz das Modellprojekt Housing First zur Unterbringung wohnungsloser Menschen in Rheinland-Pfalz. Dieses soll auch nach Angaben des Sozialministeriums noch in diesem Jahr um 3 weitere Standorte erweitert werden.
Und auch Daniel Geschke vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena hat in seiner umfassenden Abhandlung mit dem Titel Diskriminierung und Hassgewalt gegen wohnungslose Menschen eine Reihe von Lösungsvorschlägen erarbeitet. Und es gibt eine ganze Reihe ähnlicher Arbeiten, ebenso mit Lösungsvorschlägen zum Beispiel von Nora Sellner im Verlag Barbara Budrich. Der Titel lautet zum Mitschreiben Obdachlose als Teilgruppe wohnungsloser Menschen – eine rekonstruktive Analyse im Spannungsfeld gesellschaftlicher Begrenzungen und Erwartungen. Schwerer Titel, muss ich sagen. Oder von Maren Kirchhoff und Ilka Attac. Im gleichen Verlag ist da erschienen mit dem Titel Frankfurt am Main, weltoffene Metropole, auch für Menschen in aufenthaltsrechtlicher Prekarität.
Ja, und so bleibt letztendlich doch die Hoffnung auf Besserung, oder?
Vielleicht, Andi. Zum Abschluss noch eine kleine Textzeile. Im schwindelerregenden Wahnsinn des Schnaufens der Lokomotive läuft der ewige Verlierer kopfüber in seinen Tod. Er fühlt die kreischenden Kolben, Dampf setzt sich in seine Brauen. Der alte Charlie stahl die Notbremse und der Zug rast unaufhaltsam. Es gibt keine Chance, das Tempo zu drosseln.
Du meinst, wenn wir doch noch die Notbremse finden, wollen wir das Beste hoffen. Das war übrigens die Übersetzung von Locomotive Breath von Jethro Tull.